Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anyways, It's a Vibe, meinem Podcast. Mein Name ist Josia und heute habe ich einen Gast mit dabei, und zwar Stefan Lohse, der vor kurzem das Buch Das Summen unter der Haut veröffentlicht hat beim Insel Verlag. Und ich habe dieses Buch vor dem Erscheinen noch gelesen, war sehr begeistert und angetan und freue mich darum, heute mit ihm ein bisschen darüber zu sprechen. In Das Summen unter der Haut geht es um den 14-jährigen Jule, der realisiert, dass er wahrscheinlich auf Jungs steht und damit irgendwie noch nicht so wirklich klarkommt und versucht herauszufinden, wie er damit umgehen soll. Er hat sich eine Liste geschrieben, 10 Dinge, die er nicht tun soll, damit Leute nicht mitbekommen, dass er eben homosexuell ist. Und dann trifft er auf einen neuen Mitschüler, Axel, und erlebt mit dem einen ganz besonderen Sommer bzw. besondere 31 Tage. Sie gehen auf Abenteuersuche, sie lernen sich gegenseitig kennen. Und Jule verliebt sich eben auch in Axel. Und das Ganze ist eine wirklich feine und besondere Geschichte, die, ich glaube, ohne viel Action auskommt, dafür wirklich eher so zwischen den Zeilen und mit viel Feingefühl ein besonderes Stimmungsbild zeichnet. Und ja, ich werde jetzt gleich mit dem Autor ein bisschen darüber quatschen und freue mich, dass ihr mit zuhört, und begrüße damit ganz herzlich Stefan. Hallo, freut mich, dass du da bist.
Hallo, Julia. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe mich ja wirklich unfassbar gefreut, als ich dieses Buch im Briefkasten gelegen hatte. Wie sagt man das, ja? Und ich finde auch das Cover wirklich schön. Ihr seht das jetzt nicht im Podcast, aber das ist super, super schön gemacht. Das hat auch so eine Struktur. Ist das normal bei Büchern oder ist das jetzt einfach so bei deinem Buch? Das ist ja wirklich unfassbar toll. Das fühlt sich ganz, ganz besonders an. Wie fühlt sich das für dich an, jetzt dein Buch hier zu sehen?
Also ich hatte das auch nicht geahnt. Du kriegst als Autor immer nur so ein PDF, ne? Und da kriegst du natürlich nicht mit, wie das haptisch. Und dass die das dann lackiert haben, das hat mir besonders gut gefallen. Das Schwimmbrett, da hatte ich, als es noch nicht gedruckt war, also als es noch im Entwurf war, darum gebeten, dass sie da so eine kleine Struktur drauf drucken, weil das war wirklich nur so ein farbiger Streifen. Und ich wollte, dass es ein bisschen gekrisselt ist, weil damit es ein bisschen mehr nach Sprungbrett aussieht und nicht nur nach Farbe. Und dann haben sie das halt so richtig wörtlich genommen und haben dann da so einen rauen, so ein raues Material aufgebracht, und dadurch wirkt dieses Sprungbrett wie ein wirkliches Sprungbrett. Man kann nicht mehr abrutschen, wenn es nass ist. Und das Ganze ist ein kleines 3D-Cover. Das freut mich auch sehr.
Ja, also ich finde, es ist auf jeden Fall sehr einnehmend und macht Lust, das Buch zu lesen. Aber wir sprechen hier nicht über das Cover oder die Aufmachung des Buches, sondern ein bisschen über den Inhalt und die Themen. Und ich habe mir ein paar Themen aus dem Buch ausgesucht, die ich besonders interessant fand. Und ich glaube, man sieht es ganz gut an dem Cover. Es ist ein Sommerbuch. Es geht um Sommergefühle anstatt um Frühlingsgefühle. Es geht um das erste Mal verliebt sein. Es geht um darum, sich das erste Mal irgendwie auch mit der eigenen Sexualität auseinanderzusetzen. Was ist so deine Erinnerung an deine ersten Sommergefühle? Woran erinnerst du dich, wenn du so zurückdenkst?
Tatsächlich waren das auch eher Sommergefühle. Es war ganz anders als bei Jule. Ich glaube, ich war katholisch. Und war mehrfach auf katholischen Sommerfreizeiten, also so richtig, wie das so früher noch war, mit Lager und Lagerfahne und Zelten und so, ziemlich schrecklich. Und da habe ich mich, das kann ich noch sehr gut erinnern, an einen Jungen, den ich gar nicht kannte, den ich da kennengelernt habe, an einen blonden, unglaublich braun gebrannten Jungen verknallt. So, das war wirklich ein Sommererlebnis. So, ja. Ich weiß nicht, ob es der erste war, aber ist meine erste, glaube ich, wirklich bewusste. Es gab immer schon vorher so Schwärmereien. Jetzt gerade, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, fällt mir jetzt gerade ein. Das war dann ein Wintererlebnis. Da waren im Skiurlaub und in der Nachbarhütte ist eine Familie aus Datteln in Nordrhein-Westfalen, das weiß ich noch, eingezogen für 2 Wochen. Und deren Sohn, den fand ich auch so wahnsinnig gut.
Das ist schön. Solche Erinnerungen sind, glaube ich, schon immer etwas Besonderes. Wobei ich ja sagen muss, du meintest diese schrecklichen Sommerlager. Also die habe ich tatsächlich auch noch erlebt. Ich bin freikirchlich aufgewachsen, also nochmal anders als katholisch, aber auch mit Sommercamps. Ja, ich muss aber sagen, da habe ich mich eigentlich nie so wirklich in jemanden verguckt. Ich glaube auch, meine ersten Sommererlebnisse sind erst gekommen, als ich wirklich geoutet war. Ich glaube, davor habe ich mich gar nicht wirklich getraut, mich so richtig in jemanden zu vergucken, sondern habe diese Gefühle eher ignoriert, beziehungsweise auch so mit Freundschaft ist es natürlich immer etwas Schwieriges. Man möchte sich ja nicht unbedingt in seine Freunde verlieben, sondern auch in dem Alter schon ist einem Freundschaft vielleicht etwas Wichtiges. Das Buch spielt in den 70er Jahren und mittlerweile sind wir in 2023. Das ist also doch ein ziemlich großer Zeitunterschied und auch ein Generationenunterschied. Aber gleichzeitig, was ich ja ganz interessant finde, ist, dass die 70er Jahre oder so, ja angefangen 69, ja eigentlich eine sehr offene, liberale, sehr freiheitsdenkende Zeit und Generation war. Was ist da passiert danach? Warum sind wir erst jetzt wieder da, wo wir eigentlich in den 70er Jahren waren? Also ich habe mich sehr mit diesen Themen aus den 70er Jahren identifizieren können, weil ich das Gefühl habe, ich lebe jetzt auch auf eine Art und Weise nochmals in so einer Zeit. Aber warum sind wir nicht weitergekommen? Du hast diese Zeit miterlebt. Warum ist unsere Gesellschaft und vor allem in Deutschland und auch in der Schweiz, warum sind wir da wieder zurückgegangen?
Oh, wow, das ist eine interessante Frage. In die 70er Jahre, so ich sie kennengelernt habe von den Älteren, sozusagen die damals für mich die erwachsenen Bezugspersonen waren, die waren die Generation vor 69. Das war aber so eine Generation, das war so eine SPD-Generation. Das waren so Leute, die haben Willy Brandt gewählt und haben wirklich etwas gelebt, was man vielleicht heute als Liberalismus bezeichnet. Und die waren ein bürgerlicher Gegenentwurf zu dieser Muffigkeit der 50er Jahre, ohne sozusagen schon selber revolutioniert zu sein. Und das ist das Klima, in dem ich aufgewachsen bin. Und du hast völlig recht, dass da was passiert ist. Also das Erste, was mir natürlich spontan einfällt, sind 16 Jahre Kohl, gefolgt mit einer kurzen Unterbrechung von 16 Jahren Angela Merkel. Ich kann jetzt nicht so schnell rechnen, aber das sind, glaube ich, wenn es richtig sind, sind es 32 Jahre. Das ist 32 Jahre politischer Tiefschlaf. So, und gleichzeitig hat sich natürlich die Gesellschaft weiterentwickelt, aber wir sehen ja im Moment, ich habe gestern eine interessante Dokumentation auf Netflix gesehen, Eldorado heißt die. Eldorado ist ein queerer Veranstaltungsort gewesen in Berlin, in Schöneberg in den 20er Jahren. Und damals gab es unglaublich fortschrittliche, also ein erstes ein ganz fortschrittliches Klima in der Stadt, aber es gab auch ganz fortschrittliche Maßnahmen, was ich zum Beispiel nicht gewusst habe. Es gab für das Magnus-Hirschfeld-Institut hat für Transpersonen medizinische Atteste ausgestellt, sodass die, damals hat man das die hat man die Transvestiten genannt, da stand drauf, so und so ist ein Transvestit und es ist notwendig für seine seelische Gesundheit, dass er in Herrenkleidern herumläuft. Das heißt, es gab sozusagen eine juristische Regel dafür, wie Transpersonen im Umgang mit der Polizei geschützt werden. Und innerhalb von wenigen Tagen, ich glaube, das ist nicht übertrieben, wenn man sagt, innerhalb von wenigen Tagen hat sich dieses Land komplett in das Gegenteil verändert. Und diese Gefahr zum Beispiel, die besteht heute auch. Das heißt, gesellschaftliche Entwicklungen, die können unglaublich schnell wieder in ihr Gegenteil sich verkehren. Und wir bewegen uns hier irgendwie so in so einem, alle noch in dem Gefühl, naja, das sind ja Errungenschaften, die kann man gar nicht mehr zurückdrehen. Das stimmt leider nicht. Das ist jetzt nicht wirklich eine Antwort auf deine Frage, was mir gerade eingefallen.
Nee, es muss ja auch nicht immer auf alles eine Antwort geben, vor allem nicht auf so komplexe historische Fragen. Aber ich fand's das Buch, glaube ich, darum für mich so nahbar oder auch erlebbar, weil ich das Gefühl hatte, es ist zwar schon eine komplett andere Lebensrealität, in der Jule groß wird, als ich groß geworden bin. Ich meine, bei mir war natürlich die ganze Digitalisierung vor allem das Hauptthema. Und aber auch natürlich Klimawandel und solche Sachen, die irgendwie sehr zentral waren in meinem ganzen Aufwachsen. Aber der Rest, so dieses ganze Ausbrechen, diese ganzen Themen und Bereiche, die da feinfühlig auch manchmal nur so reingestreut werden von dir und gar nicht immer so klar thematisiert sind, die verbinde ich schon sehr mit der Zeit, in der wir uns auch jetzt befinden. Und trotzdem gibt es Unterschiede. Damals haben zum Beispiel viele Bezeichnungen gefehlt oder es gab dieses Vokabular, das wir heute für queere Menschen haben, einfach noch gar nicht. Also damals Jule ist homosexuell. Da wird nicht von Queerness gesprochen, da wird nicht über Geschlecht geredet, da wird auch nicht über auch nicht über Bisexualität oder sonst etwas geredet, sondern es ist einfach homosexuell. Wie ist das bei dir? Du selbst nutzt Wörter wie trans und queer ganz alltäglich, also natürlich, wie es auf mich wirkt. Ich habe aber auch schon mit anderen queeren Menschen geredet, die in deinem Alter sind und die mit diesen Begriffen doch noch eher Schwierigkeiten haben. Wie siehst du das? Wie kommst du sozusagen, wie bleibst du am Ball des Zeitgeists? So.
Für mich geht es gar nicht unbedingt darum, am Ball des Zeitgeistes zu bleiben, sondern ich finde, die Abgrenzung zwischen schwul und queer problematisch, weil es so eine Form von Entsolidarisierung, so empfinde ich es, bedeutet, dass es gibt so eine Generation von Schwulen in meinem Alter oder etwas älter, die sagen, wir haben unsere Kämpfe gekämpft und jetzt wollen wir in Ruhe gelassen werden. Und
die gibt es aber auch bei den Jüngeren. Also die gibt es tatsächlich auch bei den Jüngeren. Also das ist tatsächlich auch ein Problem von nicht unbedingt meiner Generation, aber sie 30 plus Leute, das ist durchaus auch ein Problem.
Ja. Und inzwischen ist es ja so, dass es gibt immer noch auch viele schwulenfeindliche Gewalt, aber die Hauptadressaten von Queerfeindlichkeit sind Transpersonen. Hier in Berlin gibt es fast keinen Tag, wo es nicht irgendeine Meldung gibt. Eine Transfrau hat sich vor einigen Jahren, glaube ich, inzwischen ist es hier auf dem Alexanderplatz verbrannt. Ihr Grab ist am Wochenende, glaube ich, zum 7. Mal geschändet worden. Und sozusagen der Hass, den früher Schwule erlebt haben und Lesben erlebt haben, der hat sich einfach verlagert. Aber der Grund dieses Hasses ist ja der gleiche. Und ich will mich mit diesen Leuten identifizieren und solidarisieren und nicht irgendwie sagen, das sind eure Kämpfe, das hat mit mir nichts zu tun.
Ja, das finde ich auf jeden Fall eine sehr schöne Haltung, eine Haltung, die ich auf jeden Fall auch vertrete. Und für mich auch irgendwie so, ich glaube, am Ende fällt auch trotzdem immer wieder vieles zusammen. Also ich glaube, als schwule Community kann man auch ganz viel davon profitieren, wenn Geschlechterrollen abgebaut werden. Ich meine, wie oft sind diese Klischeefragen im Raum so, wer ist der Mann, wer ist die Frau, solche Sachen, aber auch angefangen damit, dass viele, also ich meine, Jule schreibt eine Liste mit 10 Dingen, die er nicht tun soll, 10 Dingen, die ihn zu feminin wirken lassen, 10 Dinge, die er sich nicht erlauben möchte. Und ich glaube ganz fest daran, dass wenn wir irgendwann an dem Punkt sind, dass wir Transpersonen als Gesellschaft anerkennen und respektieren, dass wir auch dann weiterkommen in der Wahrnehmung der binären Geschlechter für uns selber und dass wir nicht mehr so eingeschränkt sind und auch nicht starten. Dauerhaft sozusagen unter der Angst leiden, oh, ich möchte nicht zu feminin sein oder als Frau vielleicht auch, ich möchte nicht zu maskulin wirken, sonst findet mich kein Typ mehr attraktiv oder was auch immer. Von dem her, ja, ich finde, solidarisieren und zusammenhalten ist, glaube ich, etwas, was wir uns auf jeden Fall für die nächsten Jahre weiterhin vornehmen müssen, denn die Kämpfe sind auf jeden Fall noch nicht vorbei. Danke auch fürs Teilen von den Fakten aus Berlin, das wusste ich so nicht, aber das ist erschreckend zu hören. Das ist wirklich erschreckend. Krass.
Darf ich nur kurz was erzählen? Weil es kommt noch ein Gefühl dazu. Ich bin neulich mal an einem jungen, also gelesen als Typ, einen jungen Typen vorbeigelaufen und der hatte ein T-Shirt an. Da stand drauf, are you a boy or a girl? Und als Antwort stand dann, yes. Und das hat mir total gut gefallen. Und das ist eine Haltung, die ich selber bin, empfinde mich als ich bin ein Cis-Mann und ich empfinde mich auch so, ich bin ein schwuler Cis-Mann, aber ich kenne viele in meinem Alter oder sogar älter, die heute sagen, wenn ich das Angebot hätte, mein Gender irgendwie differenzierter bunter, diverser empfinden zu dürfen, dann hätte ich das sofort genutzt, dieses Angebot, die sozusagen in ihrer engen Bestimmtheit als schwuler Cis-Mann immer unglücklich waren. Weißt du, und das ist, es gibt so ein bisschen so ein Gefühl auch des Neides auf eure Generation, dass ihr in bestimmten Punkten einfach so viel weiter seid, als wir es sind. Und schon deswegen, schon weil ich neidisch bin, möchte ich mich nicht davon abgrenzen, weißt du?
Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich schon ganz interessant, weil ich glaube, bei mir, klar, Thema Sexualität war auf jeden Fall ein großer Punkt, bis es dann mal so weit war, dass ich bereit war, darüber zu sprechen sozusagen. Aber wenn es darum ging, herauszufinden, wer bin ich, wusste ich relativ früh, ich fühle mich zu Jungs hingezogen. Das war eigentlich nicht so eine krasse Identitätssuche für mich. Aber dann tatsächlich, nachdem ich das auch geäußert habe, für mich nochmals herauszufinden, okay, wo stehe ich aber auch mit meinem Geschlecht, wo stehe ich mit der Art und Weise, wie ich mich selber sehe, weil ich irgendwann realisiert habe, ich nehme mich selber anders war als wahrscheinlich andere Menschen. Also wenn mich jemand auf der Straße sieht, erkennt er einen Mann, aber wenn ich sozusagen beschreiben müsste, wie ich durch diese Straße laufe, dann sehe ich nicht, dass da ein Mann durch diese Straße läuft. Das heißt, ich habe irgendwann realisiert, okay, meine Eigenwahrnehmung und die Außenwahrnehmung ist offensichtlich eine andere. Das bedeutet nicht, dass ich mich als Frau identifiziere, aber wie du sagst, wir sind da irgendwie vielleicht auch schon weiter und auch irgendwie konfrontiert da mit diesen Themen. Und ich habe in meinem Freundeskreis einfach auch unglaublich viele Gespräche darüber geführt, beziehungsweise auch sehr viele Berührungspunkte gehabt zu diesen Themen. Das heißt, ja, das ist auf jeden Fall sicher etwas, wo wir als Generation vielleicht weiter sind. Es aber auf jeden Fall auch nicht immer einfacher macht, weil ich das Gefühl habe, also ich habe oft gehört, so reicht es denn nicht, dass du einfach schwul bist? Kannst du nicht einfach, kann das nicht einfach, ist es nicht genug, dass du einfach auf Männer stehst und mehr muss doch da gar nicht mehr sein? Also so dieses Unverständnis von Geschlechter hinterfragen ist schon etwas, was ich sehr, sehr oft spüre und auch Fragen gestellt bekomme, wenn ich mich ein bisschen weiblicher präsentiere oder wenn ich Kleidungsstücke trage, die mit Frauen assoziiert sind, dann spüre ich ganz, ganz oft ein Unverständnis oder eine Ablehnung, die vielleicht gar nicht unbedingt da gewesen wäre, hätte ich nur gesagt, ich bin schwul.
Ja. Ja. So. Verstehe ich.
Ja. Schon ganz interessant. Wie erlebst du das denn so grundsätzlich? Wir haben jetzt schon so ein bisschen über Zusammenhalt und so geredet. Wie erlebst du das denn grundsätzlich? Wie war Community, Zusammenhalt in deiner Jugend? Gab es das? Also so Treffpunkte gab es gar nicht?
Nee, es kommt auf an, wann du, also später schon. Also in dem Alter von Jule gab es gar nichts.
Also ja gut, aber da gab es bei mir auch gar nichts. Ja, da gab es bei mir auch gar nichts.
Und dann gab es eine Freundin, meine Freundin Britta, die war eine Klasse über mir, die hat mich irgendwann mal mitgenommen, weil da war ich natürlich schon älter, in ein Schwulencafé in Hamburg. Das Café Tuk Tuk, das gibt es nicht mehr. Da war ich natürlich, also ich war froh, dass ich da mit einer tollen Frau da war, weil allein hätte ich mich da nie reingetraut. Und da saßen dann viele, wie ich fand, irrsinnig gut aussehende Männer, aber ganz viele auch so allein an Tischen und lasen so Bücher von Camus und Sartre. Das war sozusagen eigentlich, glaube ich, meine erste Berührung mit schwuler Szene. Aber da war ich nur Zaungast. Und ich habe dann eigentlich wirklich schwule Szene, schwule Subkultur und so erst kennengelernt während des Studiums. Genau, ich habe in Österreich studiert und dann bin ich zurück nach Hamburg gegangen und habe da am Theater gearbeitet. Und dann ging es richtig los. Dann bin ich wirklich abends auf Partys gegangen und zum Sex machen unterwegs gewesen und so. Also und dann habe ich sozusagen die schwule Subkultur, aber hauptsächlich als Spaß- und Partyort kennengelernt. Mich da sozusagen über Zusammenhalt innerhalb dieser Subkultur habe ich mir wenig Gedanken gemacht, sondern mehr darüber, wie ich da ankomme und halt all diese Dinge. Ne? Trotzdem ergibt sich natürlich es ergeben sich dann Freundschaften und Beziehungen innerhalb dieser schwulen Subkulturen. Ich habe dann, als ich später nach Berlin gezogen bin, im schwulsten Viertel der Stadt gelebt. Und das war damals noch, inzwischen hat sich das alles sehr verändert. Damals da in diesem Viertel, dann sind alle zum schwulen Arzt gegangen und zur schwulen Apotheke gegangen und zum schwulen Bäcker gegangen und so. Man hatte das Gefühl, es gibt eigentlich gar nichts anderes mehr.
Schon ganz interessant, ja. War das in Schöneberg oder wo?
Das war in Schöneberg, ja.
Ja, am Nolli.
Am Nolli, ganz genau. Ganz
sehr genau. Schön.
Was heutzutage eher als Altersheim identifiziert wird, das war damals noch schick und jung und sexy.
Ja gut, aber ich glaube, das ist glaube ich, in jedem Stadtbild so, dass sich Viertel und Quartiere ändern und vielleicht ist es in 10 Jahren dann wieder der Ort, wo alle queeren jungen Menschen sind, wer weiß. Aber ich bin trotzdem, als ich von der Nordi ist, ganz cute. Also mein Cousin lebt da und wenn ich bei ihm bin, dann freue ich mich auch immer ein bisschen, die Szene zu sehen, weil auch wenn das natürlich wahrscheinlich eher Erinnerungen sind an etwas, was mal war, ist es trotzdem schön zu sehen, wie da ja schon auf eine Art und Weise auch ein Zusammenleben ja gelebt wird, was ein bisschen eine Parallelwelt nochmals darstellt für gewisse Menschen und gewisse Gruppen und einfach auch sehr frei sein und man einfach auch, ja, keine Ahnung, in Cafés flanieren kann und irgendwie weiß das alle. Einen vielleicht auch ein bisschen anstarren und ein bisschen angucken, weil alle Männer sind und alle so ein bisschen sich gegenseitig auschecken. Das ist aber auf jeden Fall auch ganz nett. Jetzt komme ich noch zu einem Punkt, der in eine ganz andere Richtung geht. Aber das fand ich einfach aus persönlicher Erfahrung ganz interessant. Und du meintest jetzt auch schon, du warst katholisch und bist in solchen Sommercamps gewesen. Du sprichst das Thema Freikirche in deinem Buch an. War das in deiner Jugend ein Thema? War das allgemein in deinem Aufwachsen ein Thema? Warum Freikirchen? Warum? Ich lese sehr, sehr selten über Freikirchen etwas, was ich eigentlich sehr komisch finde, weil es ja doch sehr große Bewegungen sind und auch eigentlich sehr mächtige Bewegungen im Hintergrund. Aber ja, warum? Also es ist einfach aus persönlichem Interesse auch.
Ah, das finde ich aber eine ganz tolle Frage, weil die wird natürlich wenig gestellt. Ich kann es dir ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen. Ich habe jetzt, das ist jetzt mein drittes Buch. In all drei Büchern spielt Religion eine relativ große Rolle. Und ich will das mal gar nicht. Das passiert mir. Und das ist die Freikirchen sind. In meinem zweiten Buch war es auch, spielt in Freikirchen eine viel größere Rolle als jetzt in diesem Buch. Das liegt, glaube ich, daran, dass für mich die Freikirche nochmal sozusagen die Steigerung dessen ist, was ich an Härte und Rigidität in der katholischen Kirche erlebt habe. Das ist, glaube ich, einfach der Grund. Ich kenne Leute, ich habe ein Ex-Freund von mir war in der Freikirche und ein Freund aus der Schweiz war in der Schweiz in der Freikirche und vor allem, was der erzählt, das ist schon sehr heftig. Und das hat mich immer sehr interessiert. Also das waren sogar Pfingstler, die dann in seine Mutter hat dann auch so in Stimmen geredet und so. Und das hat mich sehr interessiert. Und ein queeres Buch zu schreiben, ohne über Religion zu reden, würde mir falsch vorkommen. Weil keine gesellschaftliche Institution maßt sich so sehr an, verächtlich über Queerness zu reden wie die katholische Kirche oder überhaupt wie die Kirche, überhaupt wie Religionen. Und das ist etwas, was mich wirklich empört.
Ja, also ich fand es, wie gesagt, super interessant und auch frage mich sehr, sehr oft, warum da niemand dieses Thema anfassen mag in großen literarischen Kreisen, weil es eigentlich doch, also es ist auf jeden Fall auch eine große Subkultur und gerade hier in der Schweiz hat zum Beispiel ein ziemlich großes Camp über Pfingsten stattgefunden, wo glaube ich über 30.000 Jugendliche hingegangen sind. Also das ist nicht etwas, was halt nur so eine Randgruppensache ist, sondern es ist etwas, was unter uns passiert und es ist auch nicht alles zu verteufeln, würde ich behaupten. Ich finde es auch ganz interessant, wie du das in dem Buch beschreibst. Es findet ja kein Konfliktpunkt zwischen der Freikirche und Jule statt. Also das ist ja nicht irgendwie, es gibt keine effektiven Konflikte oder Berührungspunkte in dem Sinne, sondern es ist eher eine Koexistenz, die dann irgendwie da ist und die vielleicht so dieses Unbehagen und dieses Unakzeptierte auch nochmals visualisiert oder darstellt, wenn man es auch benennen möchte. Und trotzdem finde ich persönlich einfach aus meiner eigenen Erfahrung, ich war zum Glück, oder ja, aus meinem Glück nicht lange genug in der Freikirche, dass als ich dann in die Pubertät gekommen bin, diese Themen für mich zu sehr belastbar wurden oder mich zu sehr darauf angesprochen wurde. Aber ich kenne andere, die ja ihre ganzen queeren Entwicklungsprozess innerhalb von Freikirchen durchgemacht haben und da auf jeden Fall auch immer wieder verloren gegangen sind unterwegs, beziehungsweise auf falsche Pfade geleitet wurden. Darum fand ich das einfach interessant. Ich bin mal gespannt, wann ein größerer Roman zu diesem Thema kommt in Bezug auf Queerness, weil ich darauf darauf einfach irgendwie auch hoffe, dass das irgendwann kommt und besprochen wird.
Ich habe ein, weil du mir verraten hast, ich wollte noch was anderes dazu, aber eben kurz vorher, dass es am Ende einen Tipp gibt. Das ist jetzt nicht mein Tipp fürs Ende, aber trotzdem ein Tipp. Es gibt ein Buch, ein hervorragendes Buch, das heißt Boy Erased. Das ist auch verfilmt worden. Hm.
Stimmt,
Und das spielt im freikirchlichen Milieu. Und es geht letztlich darum, jemanden durch Konversionstherapie von seiner Homosexualität zu befreien. Und ich glaube, ich war unfassbar verärgert, als ich das Buch durchgelesen hatte. Aber ich kann es wirklich sehr empfehlen, weil es auch auch literarisch ein tolles Buch ist. Das ist ja bei dem Jungen, der kommt ja nun wirklich nicht wirklich in Berührung mit den Freikirchlern, weil weder er noch Axel haben mit denen was zu tun. Die nutzen ja quasi nur diesen Parkplatz. Aber ich habe ein Kapitel, dieses Kapitel, wo sie auf dem Parkplatz sind, habe ich im Urlaub geschrieben. Ich war in Freiburg und gegenüber war eine Kirche. Und die haben von morgens bis abends tatsächlich Beatles-Lieder oder überhaupt so bekannte Pop-Songs gesungen mit kirchlichen Texten. Und das ist mir irrsinnig auf den Keks gegangen. Und deswegen steht das da drin.
Sehr witzig, ja. Also ich glaube, das ist schon etwas, was ich auch sagen kann. Also Musik spielt eine riesige Rolle. Und heutzutage Freikirchen, was ich mitbekomme und mitkriege, das ist also die haben mittlerweile Rapper, weil natürlich Rap für die Jungen ganz, ganz gut zieht. Und da gibt's wirklich eingeschweißte christliche Rapper, die vom reinen Sound her könntest du das mit allem anderen, was man aktuell so hört, vergleichen. Sobald man aber die Lyrics hört, dann ist es natürlich was anderes. Aber das ist schon ganz interessant, wie die mit Musik unfassbar viel arbeiten und da natürlich auch einfach eine emotionale Verbindung aufgebaut werden kann, die Musik einfach schaffen kann. Musik spielt ja auch sonst eine Rolle in deinem Buch, um wieder ein bisschen wegzugehen von den Freikirchen, weil so viel Raum müssen wir in diesem Podcast auch nicht einnehmen. Queen ist ein großes Thema. Ist das eine persönliche Referenz? Ist das etwas, was du glaubst, was einfach in die Zeit gepasst hat? Oder ja, hast du eine Verbindung zu Queen und Freddie Mercury?
Ich habe eine ganz normale Verbindung zu Queen. Ich find Freddie Mercury ist einer der besten Sänger der Welt. Aber ich bin jetzt auch kein totaler Queen-Fan. Mir ist das ein bisschen zu viel Bombast. Freddie Mercury, damals, als ich sozusagen noch nur irgendwie ahnte, dass ich schwul sein könnte, aber noch keine Idee hatte, wie das tatsächlich aussehen kann, da hatte ich die Vorstellung, die auch Jula hat, dass alle schwulen Männer Schnurrbärte haben. Und Freddie Mercury hat ja so einen Schnurrbart und sieht ja irgendwie, sieht ja auch, also hat ja auch teilweise so Outfits gehabt, sah ja schon damals irgendwie aus wie so eine Ledertunte. Und das war sozusagen, das ist mir jetzt beim Schreiben eingefallen, diese Schnurrbartmänner. Und deswegen kam ich, glaube ich, auf Queen. Für Jule selber spielt ja tatsächlich andere Musik fast eine größere Rolle, nämlich die klassische Musik. Ja. Und ich war eben auch auf so einem musischen Gymnasium. Es gibt eben eigentlich das musische Gymnasium in Hamburg. Und lustigerweise hat der NDR hat neulich einen Fernsehbeitrag gemacht und da haben wir in meiner alten Schule gedreht. Das war ganz schön. Ja, das war toll, weil ich war auch seit dem Abi da nicht mehr, also sehr, sehr lange her. Und haben dann da im Musiksaal, wo ich Musikunterricht hatte, haben wir ein Interview gemacht. Und bei uns drehte sich alles sehr, sehr viel um Musik. Wir hatten mehrere Musikunterrichte bei unterschiedlichen Lehrern. Wir hatten vor allen Dingen Chor, Orchester, es gab diverse Schulorchester und so weiter und so fort. Und das spielt bei Jule, glaube ich, eine große Rolle. Und ich hatte damals die Beobachtung gemacht, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich hatte das Gefühl, es waren vier Klassen, also ein vierzügiges Gymnasium, davon waren zwei Züge, die A- und die B-Klassen waren Musikklassen und C und D waren sogenannte Normalklassen. Und ich hatte das Gefühl, dass die aus den Normalklassen viel früher in die Pubertät kommen. Die waren männlich, also vor allem die Jungs. Die Jungs waren irgendwie männlicher, die haben früher tiefe Stimmen bekommen und die waren noch so, als würde dieses viele Geigenüben uns irgendwie davon abhalten, uns körperlich zu entwickeln. So kam mir das damals vor.
Ha, okay. Sehr interessant. Gut, vielleicht auch nochmal einfach auch der Blick irgendwie auf das andere, auf das ferne Entfernte, vielleicht auch die andere Art und Weise der Schule, die dann nochmal den Blick auch ein bisschen verblendet oder vertäuscht, aber schon auch interessant. Okay. Ich habe auch sehr lange Musik gemacht, also ich habe klassisch Horn gespielt, bis ich 17 war, 17, glaube ich, stimmt das? Bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, ich war 17. Und ich fand es auch schon immer interessant, es gab schon Unterschiede zwischen den Menschen, die Musik gemacht haben und den Menschen, die nicht Musik gemacht haben. Da würde ich dir schon zustimmen und auch, dass wir waren sehr wenige, also es hatte sehr wenige Männer in unserem Orchester, wir waren hauptsächlich Frauen und dann halt so bei den Bläsern gab es ein paar Männer, aber bei den Geigen gab es, glaube ich, ein oder zwei Jungs, die wirklich Geige gespielt haben und das war schon so, dass die irgendwie... Ja, vielleicht ist das wirklich eine Theorie, vielleicht muss man das wissenschaftlich mal ein bisschen verfolgen, ob da ein Zusammenhang mit der körperlichen Entwicklung und Musik machen existiert.
Aber das zum Beispiel, was du sagst, dass es viel weniger Jungs gab, das habe ich erst, bei uns in der Klasse war das so, wir waren nur 8 Jungs über 20 Mädchen. Und dieser Schnitt ist jetzt, der war jetzt schon ziemlich krass, aber der Schulleiter, den habe ich jetzt bei dem Dreh getroffen, der hat das bestätigt. Es sind deutlich mehr Mädchen auf der Schule als Jungs. Das hat wirklich was mit der Musik zu tun.
Ja, schon interessant.
Und die ganze Klasse, die ganze Klassendynamik ist natürlich anders, wenn so wenige Jungs in der Klasse sind.
Ja, also ich finde das total interessant, weil ich war im Gymnasium war ich in der Klasse mit 4 Mädchen und der Rest Jungs. Oh ja. Und ich war natürlich ich war mit 3 von den 4 Mädchen befreundet. Mit der vierten hatte ich schon manchmal auch was zu tun, aber ich war mit 3 von den 4 Mädchen befreundet. Und die Dynamik in der Klasse war schon sehr, sehr, sehr interessant, weil das immer so ein bisschen so war, so auf eine Art und Weise gespalten, auf eine Art und Weise war das so ein kleines eigenes, ja, ein eigener Kosmos, zu dem ich irgendwie dazugehört habe, weil ich mich mit diesen 15, 16, 17 anderen Jungs einfach nicht identifizieren konnte, nicht wollte. Aber wir es trotzdem als Klasse irgendwie hinbekommen haben, einigermaßen eine gute Zeit zu haben, aber ich mich schon oft gefragt habe, wie meine Gymnasiumzeit nochmal gewesen wäre in einer Klasse, wo zum Beispiel mehr Mädchen gewesen wären, beziehungsweise vielleicht auch ein Gleichgewicht existiert hätte, weil so ein sehr männlich dominiertes, sehr männlich dominiertes Umfeld macht schon sehr viel damit, wie man sich verhält und wie man auch in einem Klassenraum zum Beispiel miteinander spricht und umgeht. Und was ich immer so interessant fand, dass unsere Mädchen mit Abstand zu den intelligentesten und eigentlich leistungsstärksten gehört haben, aber im Klassenraum wahrscheinlich mitunter am wenigsten gesagt haben. Was ja nichts Neues ist, das kennt man, das weiß man, dass Frauen sich weniger melden, beziehungsweise oft übertönt werden, aber ich dann so im realen Erleben schon nochmal sehr interessant fand, vor allem im Wissen, dass die eigentlich mitunter die Leistungsstärksten der Klasse waren.
Absolut, absolut. Ja. Trotzdem hat sich, das fand ich interessant, ich habe dann, die saßen da so in Gruppen, weil die Projektwoche hatten und dann das nachbereitet haben, saßen ja auf dem Schulhof da in Gruppen. Und dann war da eine Gruppe und die hatten irgendwie Regenbogentaschen und Aufkleber und ich weiß nicht was. Und ich da hingegangen habe, die gefragt. Das Mädchen sagte, das ist halt für queere Personen in der Schule, also gerade auf jeden Fall sagte sie, in der Schule ziemlich easy und die haben wenig Ausgrenzungserfahrungen. Und dann zeigte sie auf, die hatten alle iPads und hatte hinten eine Progressfahne aufs iPad geklebt und sagte, die hat unser Lehrer verteilt. Wir haben sie vom Lehrer bekommen. Und das ist so ein Moment, das dachte ich, wow, also das wäre zu meiner Zeit völlig undenkbar gewesen. Voll.
Ja, ja, schon, also ich finde das super interessant, weil ich da so unterschiedliche Rückmeldungen oder Berichte bekomme. Mir folgen ja auch viele sehr junge Menschen auf meinen Kanälen und manchmal teilen die ihre Erfahrungen mit mir und manche berichten, dass sie sehr offene Schulen haben, diese Themen auch absolut eigentlich kein Problem sind. Aber ich zum Beispiel, also meine Schulen waren immer sehr, sehr groß. Ich glaube, in meinem Gymnasium waren am Ende 800 Leute oder so. Also schon eine ganze Menge Menschen. Und ich glaube, ich kannte maximal 3 Menschen, von denen ich wusste, dass sie sich als queer identifizieren, von diesen 800. Und ich war die einzige tatsächlich sichtbare Person sozusagen in dieser Schule, die auch irgendwie sozusagen, ja, bekannt war über die eigene Klasse heraus. Was dann schon, also was ich schon manchmal so interessant finde, weil ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich in einer sehr freien Zeit groß geworden, beziehungsweise in einer Zeit, in der sehr viel Umbruch stattfindet, aber dann gewisse Schulen dann trotzdem einfach noch sehr wenig so ein sicheres Umfeld bieten, beziehungsweise ich auch von anderen höre, die gerade Transjugendliche, die es einfach unfassbar schwer haben, mit ihrer Transidentität in der Schule ja anerkannt zu werden und bei dem Namen genannt zu werden und das Geschlecht auch wirklich so durchgesetzt wird. Von dem her, ja, es ist sehr unterschiedlich. Ich freue mich auch über jede Schule, die den Weg einschlägt und die irgendwie einen sicheren Ort bieten kann. Aber ich glaube, es sieht noch längst nicht überall so aus, zumindest aus meinen Erfahrungen und aus dem, was ich immer wieder höre.
Darf ich dir ganz kurz was dazu fragen?
Ja, klar.
Wenn du sagst, du warst die einzige Person in der Schule, der man das angesehen hat, das stelle ich mir sehr, sehr anstrengend vor. Hast du dann auch manchmal gesagt, ich gebe das auf und jetzt verstecke ich mich wieder?
Nein, das tatsächlich nicht. Also ich glaube, meine restliche Schulzeit davor war sehr, sehr anstrengend. Also so die kleine Grundstufe war super schön. Da waren wir alle frei und Kinder. Dann kam die ganze Oberstufenzeit. Da habe ich mich nur versteckt. Also da war wirklich Verstecken so wie Jule. So, ich habe mir das nicht aufgeschrieben, aber ich wusste schon ganz genau, was ich nicht tun sollte, was ich tun kann und so. Dann bin ich ans Gymnasium gekommen und ich wusste nach meinem ersten Jahr eigentlich so geht's nicht weiter. Das bin nicht ich, das möchte ich nicht. Und dann, also tatsächlich danach hat dann eigentlich nicht mehr so wirklich viel ein aktives darüber nachdenken und verstecken stattgefunden, was ich aber trotzdem realisiert habe, vor allem als ich dann aus der Schule raus war, vor einem Jahr, dass ich seitdem viel, viel, viel weniger mir nochmals Gedanken darüber mache, wie andere mich wahrnehmen oder wie ich auf andere wirke, weil ich zwar sehr wenig negative Erfahrungen während dieser Gymnasiumzeit gemacht habe, also ich wurde jetzt auch nicht irgendwie blöd angemacht oder so, aber diese Blicke und das Wissen, dass man so auffällt und irgendwie auch wahrgenommen wird und vielleicht auch dadurch, dass ich natürlich so präsent bin auf sozialen Medien, irgendwie auch manchmal so zu viele Details von mir in dieser Schule bekannt waren, haben mich dann vielleicht unterbewusst zurückgehalten, was ich dann gemerkt habe, dass ich nicht mehr in der Schule war. Also dass ich merke einfach jetzt, wie viel freier und unbeschwerter ich teilweise Kleidung trage oder mich getraue, Dinge zu tun, die ich davor noch nicht getan habe. Aber das hat eher unterbewusst stattgefunden. Also so diese aktive selber Unterdrückung von dem hat, würde ich schon behaupten, das habe ich nicht mehr gehabt. Aber ja. Natürlich, also solange man sich halt allein fühlt und auch keine wirkliche andere Repräsentation da ist und man auch irgendwie weiß, man ist jetzt der Einzige, der irgendwie so rumläuft oder so sich gibt, das ist natürlich schon, das zerrt dann auf eine Art und Weise trotzdem an einem. Beziehungsweise ich habe mich einfach immer gefragt, wo sind alle anderen? Es kann ja nicht sein, dass in einem Schulhaus mit 800 Menschen ich die einzige Person bin. Und also ich kannte tatsächlich mehr queere Lehrpersonen als queere MitschülerInnen, was schon sehr krass war. Also die Lehrpersonen bei mir waren tatsächlich eigentlich eher offen und ja, sozusagen, ja, auch irgendwie hatten einen offenen Umgang mit ihrer eigenen Queerness. Aber bei den MitschülerInnen das wirklich sehr wenig gespürt, beziehungsweise auch ja, gesehen oder mich auch immer so ein bisschen gefragt, wie das sein kann, weil ja, ich es absurd finde, dass in so einer großen Schule irgendwie 2-3 Menschen maximal offiziell queer sind.
Ja. Rein statistisch wären es nicht 2 oder 3, sondern 80.
Ja, es müssten etwa 80 gewesen sein. Und es müssten so viele, also ich habe mir das so oft dann auch gefragt, wenn wir so große Schulveranstaltungen natürlich hatten, wo irgendwie alle da waren und so, dann habe ich mir immer so gedacht, es kann ja jetzt nicht sein, dass all diese Menschen, die an mir vorbeilaufen, die irgendwie mit mir, wenn so klassenübergreifende Sportevents oder auch Kultur oder was auch immer. Dann sitzt du da mit Leuten im Raum oder bist mit denen in einem Sportteam und du weißt, irgendjemand von denen muss doch jetzt eigentlich queer sein. Es kann ja nicht sein. Es kann ja nicht sein. Und bei manchen hast du auch das Gefühl, vielleicht kriegst du auch so ein bisschen, ja, liest du das so ein bisschen raus, aber dazu gestanden, so öffentlich oder beziehungsweise auch vielleicht, ja, oder einfach aus dem Raster gefallen ist dann trotzdem niemand. Also es wollte halt einfach auch niemand sozusagen in irgendeiner Art und Weise auffallen. Wobei ich dann im allerletzten Jahr sagen musste, da gab es dann so ein, zwei Klassen, die waren ziemlich crazy. Also einfach so insgesamt, das war eine sehr wilde Klasse, eine sehr politische Klasse, eine sehr linke Klasse. Und da gab es dann einfach sehr viele queere Mädchen vor allem auch. Aber das war dann schon in meinem letzten Gymnasiumjahr und auch nicht mehr unbedingt die Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin, sondern halt 3-4 Jahre jünger als ich. Also auch nochmal was anderes. Aber ja, schon ganz interessant, wie Schule immer noch so, ja, so viel ausmacht mit der eigenen Wahrnehmung und auch der eigenen Entwicklung. Ich glaube, in einer sehr progressiven Schule ist es deutlich einfacher, selber auch sich zu entwickeln. Aber so ist das. Das wird schon besser, glaube ich.
Ja.
Ja. Wunderbar. Okay. Ich frage mich jetzt gerade, ob wir noch irgendetwas Wichtiges besprechen müssen. Hast du noch ein Thema in dem Buch, worüber du vielleicht, wozu du nicht gefragt wirst oder wo du dir gedacht hast, ach, das fand ich eigentlich total interessant, darüber würde ich gerne nochmal sprechen. Hast du noch etwas? Weil ich glaube, in dem Buch oder in dem Text ist ja schon sehr, sehr viel auch einfach so ganz, ganz fein eingebaut, wo man wirklich sehr genau lesen muss, um manchmal auch mitzubekommen, was du sagen willst.
Ich, mir fällt bei den, es gibt schon relativ viele Rezensionen so von Buchbloggern und Bookstagrammern und so. Und mir fällt auf, dass eigentlich bis auf einen bisher keiner auf eine Referenz eingeht, von der ich glaube, dass sie ganz deutlich ist. Das Motto des Buches, also das Zitat, das dem Buch voransteht, ist ein Zitat aus Chick von Wolfgang Pandorf. Ja. Und das, in dem Buch gibt es mehrere Referenzen an Chick. Und das wird wenig rezipiert. Das überrascht mich, das finde ich nicht schlimm, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Aber es überrascht mich ein bisschen, das ist das eine. Und das zweite, was ein Buchblogger in seiner Rezension, die sehr lesenswert ist, angesprochen hat, das ist... Der fragt sich eben auch, warum das Buch 1977 spielt und vermutet, dass ein Grund die AIDS-Krise ist. Und da hat er recht. Hm. Es ist in den 80er Jahren etwas geschehen, das eine tiefe Wunde hinterlassen hat und die Wunde ist bis heute nicht geheilt. Hm. Und diese sozusagen vermeintliche Unschuld, die diese Jungs da haben und das Ganze, diese dann eben doch noch auch kindliche Stimmung und so, die ist verloren gegangen in den 80er Jahren. Und zwar spielt heute für Leute in deinem Alter HIV und AIDS nicht mehr die Rolle, die es gespielt hat in den 80er Jahren, als die Leute reihenweise gestorben sind. Ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, der sagte, die Hälfte seines Bekanntenkreises ist gestorben in der Zeit. Die Hälfte seines kompletten Bekanntenkreises. Ich hätte kein Buch schreiben können. Stell dir mal vor, ich hätte ein leichtes, sommerliches, queeres Buch geschrieben Ende der 80er Jahre, 1987. Das wäre wie eine Lüge gewesen. Und das ist ein Punkt, das hat mich dann sehr gefreut, als ich das in dieser Besprechung gelesen habe, dass der Marlon, so heißt der, dass der darauf eingegangen ist.
Ja, sehr, sehr interessant. Ich habe mir das beim Lesen tatsächlich gefragt, weil ich mir so gedacht habe, die Eltern und alle reagieren ja sehr, alle, die es dann irgendwann früher oder später mitbekommen, reagieren relativ gelassen und ich habe aber zur gleichen Zeit schaue ich auch noch Pose, ich weiß nicht, kennst du die Serie? Sehr gut, immer auch eine Empfehlung für alle, die es noch nicht kennen und da ist natürlich, das spielt inmitten der AIDS-Krise und da ist oft die Reaktion auf ein Outing war so, oh Gott, jetzt wirst du auch sterben. Und da war dann bei mir auch so Gedanke, okay, dieses Buch muss schon wirklich davor spielen, weil sonst wäre einfach die Reaktion anders. Aber ich habe das nicht so tief gedacht wie vielleicht der das rezensiert hat. Das mit Chick ist mir aber tatsächlich aufgefallen, weil ich Chick auch erst vor 2 Monaten gelesen habe und ich natürlich dieses Anfangszitat von Mike Klingenberg dann auch irgendwie gelesen habe, aber ich weiß nicht, bei solchen Referenzen, ich mache mir da gar nicht so tiefe Gedanken, vielleicht sollte man sich da mehr Gedanken machen, aber vielleicht, ich habe mir da eher gedacht, vielleicht ist es auch einfach auf eine Art und Weise eine Honorierung an dieses Werk oder eine Verbindung, weil diese Leichtigkeit und dieses Sommerliche und diese zwei Jungs, die so ja unschuldig auf eine Art und Weise sich einfach in ihrer Freundschaft kennenlernen, ja auch in deinem Buch vorkommt und das gar nicht, man muss das ja da nicht immer vergleichen oder Parallelen ziehen.
Referenzen sind, glaube ich, sowieso, also es gibt ja, also Referenzen ist Bildungskram, wenn man das so streng sieht. Referenzen sind nur dazu da, dass man vielleicht Freude hat, wenn man sie entdeckt, aber man muss das Buch unbedingt lesen können und genießen können, ohne dass man es entdeckt. So, also Referenzen sind ein purer Mehrwert und haben mit dem Eigentlichen nichts zu tun. Was ich halt ich mag Chick sehr gerne und kenne es auch vor allen Dingen sehr gut. Mich hat immer gestört, dass so häufig in solchen Büchern, und bei Chick ist es halt auch so, die Nebenfigur, also der Antagonist, der Schwule ist und die Hauptfigur nicht. Und das wollte ich umdrehen. So, das war die erste Idee eigentlich, die ich hatte. Ich sage, das ist eine schwule Hauptfigur und der verliebt sich in einen Jungen, der nicht schwul ist. Und dann war klar, Chick ist die Referenz, und da waren zwei Dinge klar, die jetzt auch teilweise Leute so wundern, die finden, dass der Schluss so abrupt ist, der verschwindet plötzlich. Und dann beschweren sie sich, wie ist es denn jetzt weg? Und also erstens gibt es keinen guten Zeitpunkt dafür, dass jemand plötzlich verschwindet. Und das Zweite ist, Chick verschwindet aus dem Buch Chick. Das hat tatsächlich was mit der Referenz zu tun. Chick ist ja plötzlich auch weg. Es wird dann zwar ein bisschen begründet noch von Herrndorf, aber das fand ich ja uninteressant. Ich hätte es besser gefunden, er hätte es nicht begründet. Und das war klar, und dann war irgendwie klar, dass sie kein Handy haben. Herrndorf löst es damit, dass Chick sagt, dass man das ja orten könnte. Und ich löse es halt, indem ich es in eine Zeit verlege, wo es keine Handys gab. Ja. Und es war klar, es muss eine Szene geben, wo zwei Jungs in den Himmel gucken. Weil das ist ja eine sehr zentrale Szene bei Chick und ja. Ich hoffe, das ist auch in meinem Buch eine zentrale Szene, wo die beiden in den Himmel gucken.
Wunderbar. Ja, wunderbar. Also ich fand das, mir hat diese Folge jetzt schon ganz großen Spaß gemacht. Ich freue mich, die auch nachher nochmal anzuhören. Ich habe das Gefühl, ich habe das Buch jetzt auch nochmals, ja, nicht anders verstanden, aber auf jeden Fall nochmals mehr Informationen dazu bekommen, beziehungsweise deinen Blickwinkel auf die Themen. Und damit kommen wir auch zu dem Teil, wo wir etwas empfehlen dürfen, beziehungsweise noch eine kleine Empfehlung an die Menschen, die hier zuhören, aussprechen. Und ich gehe komplett weg von all dem, worüber wir gesprochen haben. Das mag ich ganz gerne und tauche ein in die Serienwelt. Und zwar hat ZDF Neo einen Roman von Melanie Rabe verfilmt oder eine Serie umgewandelt. Ich schätze Melanie Rabe als Autorin sehr. Ich finde sie großartig. Ich finde sie eine der besten Spannungsautorinnen, die Deutschland im Moment zu bieten hat. Und das ganze Projekt heißt Der Schatten. Das sind 6 Folgen. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr auf Spannung steht. Und das ist einfach ja was ganz Ausgeklügeltes und etwas, was einen richtig in seinen Sog zieht. Also wenn ihr nach der schönen, sommerlichen, leichten Lektüre von Stefan dann etwas braucht, das euch ein bisschen ein bisschen reinzieht auf eine andere Art und Weise, dann guckt da gerne mal rein. Was empfiehlst du uns?
Ich kehre zum Thema wieder zurück, bleibe aber beim gleichen Sender. Auf ZDF Neo läuft It's a Sin.
Oh ja, großartig.
It's a Sin ist eine tolle Serie, die ist jetzt schon ein paar Jahre alt, eine BBC-Serie. Wie heißt er?
Olly Alexander, ja.
Olly Alexander spielt die Hauptrolle, der wirklich auch toller Sänger ist. Und ein süßer, cuter Typ und ein ziemlich guter Schauspieler. Und das ist eine ganz tolle Serie, läuft auch auf ZDF Neo und erfreulicherweise im Original. Sowas darf man nicht synchronisiert sehen, also die nun wirklich schon gar nicht. Ich habe einmal kurz versehentlich in die synchronisierte Fassung gesehen, furchtbar. Aber es gibt sie im Original und wer nicht gut Englisch kann, kann die Untertitel dazu schalten, wie bei Netflix. Eine heiße Empfehlung, läuft eben auch auf ZDF Neo und hat mir jetzt nochmal, ich habe es zum zweiten Mal gesehen, total gut gefallen. Und sie beschäftigt sich eben genau mit dieser Zeit, mit der AIDS-Krise und erzählt das auf eine eben in einer so tollen Mischung, weil es eben teilweise sehr witzig ist, sehr heiter und dann wird es wahnsinnig traurig und du bist erschüttert.
Wunderbar. Das steht auch noch auf meiner Liste. Ich glaube, ich habe die erste Folge damals geguckt, dass es rausgekommen ist, aber ich habe es dann irgendwie nicht mehr weiterverfolgt, weil die halt ja so nach und nach erst rausgekommen ist. Aber dann packe ich die wieder auf die Liste und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du hier mit dabei warst und bei allen, die zugehört haben, natürlich auch. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge von Anyways, It's a Vibe. Ciao.
Ciao, vielen Dank.